Labrand von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 121, Rundreise durch Saudi-Arabien mit Laura und Axel. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Abroad von Andreas. Bin der wunderschönen guten Tag außerdem dabei, der Dominik.
Hallo zusammen.
Und der Axel und die Laura, hallo.
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 Ja, Dom, schön, dass du wieder da bist. Der verlorene Sohn kehrt zurück.
Ja, es war über ein halbes Jahr, aber da bin ich wieder.
Ja, wie ist es dir ergangen?
Ja, krass. Ich muss erst mal überlegen, was in der Zeit passiert ist. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich so lange nicht da war, aber es ist passiert. Mir geht's gut. Ich war viel unterwegs und ich glaube, nach meiner letzten Folge, die ich aufgenommen habe, war ich in Frankreich, in Lyon für einen Sprachkurs. Dann war ich in Paris und im Disneyland. Ich war mit Tobi in Ägypten und ich war für eine Woche mit der Arbeit in Holland und Belgien. Das waren so meine Urlaubssachen der letzten Monate.
Wobei so eine Arbeit weniger Urlaub war, aber zumindest.
Ja, das stimmt, aber ich konnte es ganz gut verbinden. Ich habe Freunde besucht und ich konnte die Abende ganz gut mir Städte angucken, die ich noch nicht kannte. Also hat gepasst.
Das ist auch sehr nett. Mhm. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Schade, dass es heute gar nicht um dich geht. Aber in der nächsten Folge wird es tatsächlich um einen Urlaub von dir und mir gehen, den wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht mal angetreten haben. Fantastisch. Okay. ja, wir nehmen diese Folge wesentlich früher auf, als sie rauskommen wird. Aber das ist ja bei Podcasts immer so ein bisschen wirr, dass man am besten aber nicht über Zeiten reden. Deswegen starten wir direkt rein. Axel und Laura, ihr wart schon mal bei uns. Und zwar vor ungefähr anderthalb Jahren, direkt über Zeiten gesprochen, also vor ungefähr anderthalb Jahren, in Folge 101 hat man euch schon gehört, da wart ihr auf den Kapverdischen Inseln und habt hier darüber berichtet. Und da habt ihr so viel Spaß dran gehabt an der Aufnahme und wir fanden euch so sympathisch, dass wir gesagt haben, hey, die nehmen wir direkt nochmal rein. Aber diesmal auch bitte was Asiatisches haben wir gesagt und dann habt ihr gesagt, ja, weiß ich nicht, nehmen wir was ganz Exotisches und deswegen sprechen wir über Saudi-Arabien. Und ihr seid quasi, habe ich das richtig verstanden, ihr seid einfach nur, damit ihr weil hier bei uns im Podcast darüber sprechen könnt, überhaupt erst, seid ihr diese Reise angetreten, richtig?
Ganz genau, ja. So war das.
Das ist ja lieb. Vielen lieben Dank, dass ihr das gemacht habt.
Du kannst uns quasi als Außenreporter von euch bezeichnen.
Alles klar, super. Ich kann es auch einfach, eben, wenn du mir die Kosten weiterreichst, ich setze dann von der Steuer ab. Weil das ist ja alles für das Hobby hier. Ne? Nee, wart wirklich in Saudi-Arabien. Wie kam es denn dazu?
Puh, im Grunde, ich weiß nicht, ob jetzt die Gründe bei uns gleich sind. Ich glaube, Laura, kannst dann sagen, wie es bei dir war. Aber ich würde sagen, für mich war es, ich habe immer wieder ein paar bestimmte Bilder auf Instagram gesehen, die aus Saudi-Arabien gekommen sind, also hauptsächlich so Ausgrabungssachen zu den Nabatäern. Da waren zwei so Tempel oder Gräber eigentlich, wo immer wieder wer so davor gepostet hat und dann ist so Saudi-Arabien in der Caption dabei gestanden. Da habe ich mir gedacht, ey, das schaut schon richtig geil aus, aber Saudi-Arabien irgendwie fast unmöglich, da kommst du nie hin. Ja. Jetzt hat sich's ergeben, dass das irgendwie auf der Reise dabei war und auf einmal ist man dort. Also es geht schneller, als man glaubt.
Was meinst du, war mit auf der Reise dabei?
Also wir sind im Prinzip ja nicht nur aus Saudi-Arabien geflogen, sondern wir haben es im Rahmen einer längeren Reise gemacht dieses Jahr. Also wir haben in Saudi-Arabien begonnen, haben quasi die arabische Halbinsel komplett abgegrast, mit Ausnahme vom Jemen. Verständlicherweise. Und haben dann noch Indien und Sri Lanka drangehängt. Und in dem Fall eigentlich ja im Zuge einer längeren Reise einfach. Und wir haben gesagt, ja, irgendwie die arabischen Länder sind interessant. Ja, da ist Saudi-Arabien natürlich sofort als Inbegriff dabei.
Ja, ist ja auch ziemlich groß, das Ganze. Ne? Ist, glaube ich, Dom weiß wahrscheinlich sofort, Saudi-Arabien ist das größte Land auf der, ja natürlich, ist mit Abstand das größte Land auf der arabischen Halbinsel. Mhm. Und wirklich ziemlich riesig. Also ist ja im Prinzip größer als Saudi-Arabien und dann noch so ein bisschen Rest, ein bisschen Vereinigte Arabische Emirate, ganz, ganz bisschen Katar, Kuwait und Oman. Und in den Ländern warte quasi allen.
Genau. Ja. Also wir haben in Saudi-Arabien begonnen und haben dann die Kleinstaaten gemacht, also Bahrain, Kuwait, Katar, dann Oman und am Schluss bei der Heimreise noch 3 Tage Dubai, also die Emirate.
Wieso hattet ihr so viel Zeit, dass ihr da so überall rumreisen konntet?
Laura?
Ja, wir sind selbstständig und können glücklicherweise von überall aus arbeiten. Daher können wir uns solche Sachen ermöglichen, was natürlich ein Riesenprivileg ist, weil wir da jetzt doch wieder, ich glaube, 7 Wochen oder so insgesamt unterwegs waren und das natürlich in normalen Jobs unter Anführungszeichen jetzt nicht so einfach ist.
Mhm. Wie viel von dieser Zeit habt ihr gearbeitet in diesen 7 Wochen? Oder könnt ihr wirklich sagen, wir machen das vor und nach der Reise und während der Reise sind wir mehr oder weniger wirklich am Urlaub machen?
Eine Mischung aus beidem. Also wir arbeiten schon viel mehr, wenn wir zu Hause sind und versuchen uns das dann möglichst frei zu halten, weil du willst dann nicht irgendwo hinfliegen und dann dort nur arbeiten, sondern natürlich will man sich was ansehen, will man was erleben dann und nicht nur zum Arbeiten hinfliegen. Aber so die Basics quasi müssen wir trotzdem immer wieder abarbeiten, geht aber mit 1-2 Stunden am Tag ungefähr und den Rest hat man dann Zeit.
Gut, ich habe eine nicht selbstständige Tätigkeit und die arbeite im Urlaub auch ungefähr 1/2 bis 1 Stunde am Tag. Einfach weil, wenn ich sonst im Urlaub nichts mache, wenn ich nach Hause komme, meine Inbox explodiert. Und deswegen, ja nun, good for you, I guess.
Klingt nach einem guten Deal, finde ich auch.
Wir sind zufrieden.
Ja.
Ja, und tatsächlich, weil Axel vorher gesagt hat, unsere Motive, warum wir nach Saudi-Arabien wollten, sind vielleicht ein bisschen verschieden. Stimmt. Mhm. Bei mir war es mehr, dass wir waren vor ein paar Jahren schon in Jordanien und dort hat uns so die arabische Kultur und das Essen und die Leute und alles so sehr gefallen, dass wir dann gesagt haben, wir wollen das nächste Land dann bald machen. Und ich glaube, zuerst war der Oman eigentlich so das Thema und dann ist es irgendwie eskaliert. Dann haben wir gesagt, naja, wenn man dann schon da ist, Saudi-Arabien wäre dann spannend, weil man so wenig Positives oder Urlaubsmäßiges hört von Saudi-Arabien, sondern in unseren Medien eher so ja, die schlechten Seiten eigentlich dargestellt werden und wir dann gesagt haben, wir schauen uns das an, wie es dann wirklich so ist.
Ja, dazu werden wir gleich dann genaueres dann erfahren, wie es denn da so aus eurer Warte aussah.
Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ihr, als ihr die Reise angefangen habt, noch nicht direkt verkündet habt, wo es hingeht. Also ich habe es auf Instagram gesehen, dass so war so, wo sind wir jetzt wohl hingefahren? Und ich hatte mit viel gerechnet, aber auf jeden Fall nicht mit dem Land. Umso schöner war es dann, die ganzen Fotos zu sehen und die Geschichten von euch zu hören. Und jetzt freue ich mich umso mehr, nochmal länger zu hören.
Ja, wir haben, glaube ich, gepostet, dass die Reiseplanung sehr schwierig ist, weil das Land doch sehr groß ist und auch nicht so billig ist, dort herumzukommen und so. Und haben die Leute raten lassen. Und ich glaube, es sind sicher 20, 30 verschiedene Länder gekommen, aber niemand hat zu raten.
Ja.
Ja, man würde auch normalerweise nicht so drauf kommen. Also steht das auch nicht auf meiner Bucketlist ganz oben, Saudi-Arabien zu bereisen. Aber so geht es ja in letzter Zeit auch bei vielen Orten bei vielen Ländern, die wir hier besprochen haben. Und oftmals wird man ja doch dann eines Besseren belehrt. Also wie kommt man denn nach Saudi-Arabien rein? Muss man da irgendwie ein Visum vorab haben oder kann man da letztendlich einfach aufschlagen und sagen, grüß Gott, ich wohne jetzt hier?
Naja, also für Europäer ist ja mittlerweile so, dass die meisten Länder schon entweder visumfrei oder zumindest Visa on Arrival sind. Deshalb ist man irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, dass man wirklich so um ein Visum ansuchen muss. In Saudi-Arabien ist nach wie vor so, dass man ein Visum beantragen muss. Es muss zwar nicht im Pass dann drinnen sein, es reicht quasi der A4-Zettel, aber es ist trotzdem im Vornherein zu beantragen. Kostet auch relativ viel, es ist eins der teureren, die es so gibt, also mit 105 Euro. Also kostet 105 Euro, ist aber, haben wir im Nachhinein herausgefunden, für ein Jahr gültig, dass man mehrmals hinfahren kann. Und es ist eine Krankenversicherung dabei, das heißt, wenn du im Land einen Unfall oder dergleichen erleidest, kannst du anscheinend im Krankenhaus dann kostenfrei behandelt werden. Mhm. Ist eigentlich ein cooler Deal, aber ja, insgesamt nicht die einfachste Einreise wie verglichen mit anderen Ländern.
Musst du dir irgendwo hingehen, um das zu beantragen oder geht das online?
Geht online auf der eigenen Website, ist sogar relativ schnell erledigt und also ich glaube, wir haben sogar innerhalb von einer Stunde quasi druckfertig gehabt.
Okay, klingt gut.
Das ist interessant, trotzdem, ne? Also 100 irgendwas Euro für ein Jahr. Ich werde dieses Jahr auch wieder in UK sein und da braucht man ja jetzt auch ein, also das UK-Äquivalent vom ESTA, also halt ne, ein ETA, also ETR, Electronic Travel Authorization heißt es, glaube ich, wahrscheinlich. Da du zahlst 14 Pfund, also 16 Euro irgendwas, mhm. und ist 2 Jahre gültig. So gesehen, günstiger ist UK allemal als Saudi-Arabien, aber liegt ja auch irgendwie ein bisschen auf der Hand, nicht wahr? Ist ja auch nochmal was anderes, ist ja kein wirkliches Visum, sondern ist ja genau ein Visa-Waiver, den du da hast, ne? Du brauchst ja kein Visum dann dafür. Wo landet man, wenn man nach Saudi-Arabien kommt? Also war das euer erstes Ziel in der Ecke? Dann wahrscheinlich in Riad, oder?
Ja, wobei wahrscheinlich ist gar nicht so das richtige Wort. Also wir haben ziemlich oft hin und her überlegt, ob wir zuerst nach Riad oder nach Jeddah fliegen. Okay. Das sind nämlich die zwei Billigflüge, die es von Wien aus gab. Ich glaube, Riad gibt es mittlerweile nicht mehr, was ich jetzt gehört habe. Es gibt nur mehr Jeddah. Aber wir haben eben zuerst Riad angesteuert.
Okay. Ja, ich sage das wahrscheinlich nur, weil ich meine, ich wohne ja in Frankfurt. Das heißt, ich habe ja einen der größten europäischen der Flughäfen vor der Haustür. Dementsprechend fliegst du von hier aus wahrscheinlich quasi nahezu überall hin. Deswegen wird es wahrscheinlich Frankfurt-Riad, dürfte es wahrscheinlich immer noch als Strecke geben. Aber klar, wenn man natürlich nicht hier in der Area wohnt, ist Jeddah dann vielleicht doch die Anlaufstelle. Aber was hat ihr gesagt, ihr seid trotzdem ist es Riad dann geworden?
Genau,
hauptsächlich aufgrund des Preises. Also in dem Fall können wir Wizz Air empfehlen, die in der Mittelstrecke relativ gute Preise haben. Was haben wir gezahlt? Ich glaube 150 Euro?
Oder? Für euch beide?
Na, also pro Person zwar, aber für eine, glaube ich, 5 oder 6 Stunden Flugzeit doch relativ günstig.
Das ist schon echt günstig, ja.
Das hält sich im Rahmen, das ist wohl wahr.
Zwar ohne Komfort, also ist wie Ryanair, nur länger. ohne Getränke, ohne sonstigen Service, Sitz kannst du nicht zurücklegen. Also, ja.
Schlimm.
Marginale Gepäckgrößen, die du wahrscheinlich mitnehmen darfst. Ne?
Genau.
Okay. Aber ihr hattet dann wahrscheinlich eingechecktes Gepäck, wenn ihr so lange unterwegs seid. Das wird ja nicht nur Handgepäck dann gewesen sein. Dann ist es dann wiederum wurscht.
Doch. What? Also wir reisen eigentlich relativ minimalistisch. Wir haben so ein 30, 35 Liter Rucksack und perfektionieren es mit jeder Reise immer mehr, was wir mitnehmen.
Ja, man braucht aber gar nicht so viel irgendwie. Also,
ja, ihr müsst ja erprobt sein mittlerweile. Also, wenn ihr es nicht könnt.
Ja, und gerade so, ich glaube, wir hatten auf der Reise irgendwie 10, 15 Flüge oder so und dann jedes Mal Gepäck einchecken und hoffen, dass es ankommt und der ganze Stress brauchen wir nicht mehr. Handgepäck.
Krass. Krass. Und das ging auch trotz bei dieser komischen Airline, oder was?
Mhm. Muss man dazu buchen, kostet, glaube ich, das Gepäck mehr als der Mensch, aber dann ist man dabei.
Alles klar.
Also wir müssen ehrlich sein, grundsätzlich gilt für Europa, dass die Rucksäcke die Handgepäcksmaße einhalten, aber gerade bei kleineren Maschinen ist es oft so, dass das wahrscheinlich nicht ganz passen würde. Drum versuchen wir dann, dass wir manches, zum Beispiel den Laptop herausnehmen und dann quasi auf weniger Gewicht zu kommen. Und ja, manchmal endet es halt auch damit, dass es nicht ins obere Gepäckfach passt und du musst quasi den doch relativ großen Rucksack verhältnismäßig unter die Vordersitze hineinschieben und hast dann auch keinen Platz für deine Füße. Aber dafür günstig.
Alles klar, es ist ein Trade-off, sagen wir mal.
Genau.
Gut, ihr seid dann in der Hauptstadt angekommen. Riad ist die Hauptstadt von Saudi-Arabien, für die Leute, die es noch nicht wussten. Da seid ihr dann gelandet und wurdet erstmal von der Temperatur erschlagen, würde ich jetzt mal so vermuten. Ihr hattet ja schon angekündigt, dass ihr quasi nahezu alle Wetterarten in Saudi-Arabien miterlebt habt. Mit was wurdet ihr dort begrüßt?
Angenehmen 20 Grad.
Mhm. Also sowas in welchem
Monat wart ihr, vielleicht immer davor, in welchem Monat wart ihr da? Also wann wart ihr da?
Im Jänner. Also Ende Jänner sowas.
Das ist, Januar, man möchte, auf Deutsch sagt man Januar. Das heißt, für die Leute, die österreichisch nicht verstehen, es ist der Januar. Ja,
ja, stimmt.
Wart ihr im Fäber dann auch noch dort, oder?
Das sagen wir nicht tatsächlich.
Okay.
Aber ja. Genau, also Januar ungefähr 20 Grad tagsüber. Also Winter für dortige Verhältnisse sehr, sehr angenehm. Im Sommer würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen.
Genau, okay, das war nämlich mein Punkt. So, ne, wenn man jetzt sagt, ja, mein Sommerurlaub da, dann dürfte es etwas mehr als 20 Grad haben. Deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Okay, 20 Grad, ja, das ist erstmal ganz ordentlich.
Mhm. Ja. Also es war auch angenehm, weil man ja doch eher aufgrund der Kultur lange Kleidung anhaben sollte. War gar kein Problem, gerade im Norden, kommen wir gleich dazu. fast angenehm. Also du warst eigentlich froh um lange Hose und Pulli.
Wie ist es kleidertechnisch generell? Gibt es irgendwelche, ich will jetzt nicht Vorschriften oder Regeln sagen, aber wie habt ihr euch gekleidet?
Also ich Laura?
Ja, voll. Also es gibt schon Kleidervorschriften, die grundsätzlich mal besagen, dass Ellbogen und Knie bedeckt sein müssen. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wir haben zwar dann erfahren und gesehen, dass in Jeddah zum Beispiel, das ist so die liberalere Stadt in Saudi-Arabien, dass dort auch Frauen teilweise mit kurzen Hosen herumlaufen. Insgesamt natürlich ja absolut selten und eben die saudischen Frauen sowieso nicht. Das sind dann eher irgendwelche Europäer oder so, die dort leben oder auf Urlaub sind vielleicht. Also es geht. Wobei wir trotzdem sagen müssen, respektvoller ist es, sich an diese Regeln zu halten. Wenn man nicht im Sommer dort ist, ist es ja sowieso temperaturmäßig jetzt nicht unbedingt Bikini-Zeit. Also besser ist es schon, sich eben an diese Sachen zu halten.
Ja klar, definitiv.
Und was vielleicht auch ein Thema ist, wo ich anfangs unsicher war, wie es sein wird, ist das Thema Kopftuch. Ich habe mir eins mitgenommen und war auch bereit, eben es zu tragen. Tatsächlich ist es dann eigentlich nur in Medina schließlich so gewesen, dass ich in der ganzen Stadt gefühlt keine andere Frau ohne Kopftuch gesehen habe, weil dort eben nur die muslimischen Frauen und Männer hinkommen und jetzt nicht so klassische Touristen ohne religiösen Hintergrund wie wir. Deswegen habe ich eben dort dann auch das Kopftuch eigentlich die ganze Zeit getragen, um nicht aufzufallen und ja irgendwie vielleicht jemanden irgendwie zu beleidigen oder so.
Ja, genau. Also insgesamt weniger streng, als man es vermuten würde. Mhm. Wie gesagt, Kopftuch bei dir eigentlich, außer einmal war ein Vorfall, wo einer durch die Scheibe durchgeschaut hat und dann erkannt hat, es ist eine Touristin und keine saudische Frau. Dann war es okay, aber der hat schon aufgepasst, ob du keine saudische Frau bist, sonst hätte er wahrscheinlich was gesagt.
Im ersten Moment war der ein bisschen nervös, aber dann hat er mich näher angesehen und hat dann gesehen, es ist okay, dass ich offene Haare habe.
Aber sonst eigentlich alles relativ relaxed, viel mehr, als man es eigentlich glauben würde.
Ja, wobei das ist ja schon interessant, dass da irgendwie geschaut wird, okay, ist eine Touristin, die kann sich das quasi erlauben, aber jetzt eine Einheimische hätte da jetzt potenziell Probleme. Grundsätzlich, was man halt so hört, ist, dass Saudi-Arabien ja durchaus ein relativ reiches Land ist, einfach aufgrund der Ölvorkommen. Also ich glaube nicht, dass sie zwingend von Tourismus irgendwie abhängig sind. So gesehen doch noch umso spannender, dass man da als Touristin trotzdem noch irgendwelche Privilegien genießt.
Das hat eigentlich spannend, weil du das jetzt sagst, grundsätzlich hast du wahrscheinlich recht, aber die Vision von dem König ist, also geht dahin, dass im Jahr 2030 also der Tourismus relativ eskalieren soll und sie richten auch alles in die Richtung aus, dass mehr Touristen kommen, drum auch vor 5 Jahren die Öffnung für Nicht-Muslime, also die Möglichkeit, dass man Saudi-Arabien mit Visum auch als jegliche Religion zugehörend besuchen kann und auch die Öffnung der Infrastruktur dahingehend, also wir haben in einigen Orten gesehen, dass halt richtig so ein Bauboom herrscht quasi, wo versucht wird, das alles in Richtung Tourismus, touristisches Zentrum, Attraktionen, Infrastruktur gebaut wird, damit wirklich dann mehr Touristen in Zukunft Saudi-Arabien besuchen.
Ist ja auch irgendwie schlüssig, weil ich meine, das Ölvorkommen schön und gut, aber irgendwann ist das auch mal alle und dann kannst du so Saudi-Arabien einen Parkplatz machen und vor allem, wenn die Ölnachfrage halt im Allgemeinen sinkt aufgrund von Elektromobilität beziehungsweise dann irgendwelchen anderen mobilen Antriebsarten, auch für Flugzeuge und Schiffe, dann ist Öl natürlich auch halt nicht mehr so spannend und irgendwann, also ne, das heißt, Öl, super, kannst du total viel Geld mitmachen, aber es ist auf jeden Fall halt auf Sand gebaut, hahaha. Das heißt, irgendwann werden die ja dann sonst ein Problem haben und das dann irgendwie dann das Land irgendwie offen dazu gestalten, und freundlicher quasi zu vermarkten mit entsprechenden Sehenswürdigkeiten und der Möglichkeit, dass man dieses Land generell bereisen kann. Das ist ja super. Nichtsdestotrotz muss man, und das finde ich, sollte halt man halt nicht unerwähnt lassen, Saudi-Arabien ist ist ein Königreich, okay, bla bla bla, aber halt durchaus auch für Menschenrechtsverletzungen bekannt, nicht wahr? Also es ist auch ein Land, was die Todesstrafe hat. Also ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, ja, nicest place to be, lass mal alle da hinziehen, ne? So wie es ja auch mit Dubai auch ähnlich ist, ne? Reden wir heute nicht drüber, ist heute nicht das Thema, aber auch da, ne, ganz viele Deutsche wandern dahin aus, weil die sagen, ja, super, nice, zahlt keine Steuern und super, so, ja, okay, cool, aber nichtsdestotrotz ist halt einfach ein fucking Unrechtsstaat. Also sollte man an der Stelle erwähnt haben, finde ich. Nichtsdestotrotz hat es ja nichts damit zu tun, ob man das Land bereisen kann oder möchte oder was auch immer, weil man, wie wir ja auch schon mehrfach hier festgestellt haben, dass das Land selbst ist nicht das Problem, sondern die Regierung eines Landes ist potenziell eher das Problem. Ja? Wie richtig sagt, ihr habt da super viele nette Leute getroffen und da bin ich mir auch garantiert sicher, dass die allermeisten Leute, die da leben, total nette Leute sind. Die haben einfach nur eine scheiß Regierungsart, da können die halt auch nichts für. Ne?
Ja, also grundsätzlich absolut, also will ich gar nicht widersprechen, nur einen Punkt hinzufügen. Wir haben in Medina zum Beispiel, also wir haben Couchsurfing auch gemacht, das hat uns dann auch mit vielen Locals ein bisschen näher gebracht und spannende Gespräche auch gebracht. Und da ist uns eines auf jeden Fall in Erinnerung geblieben in Medina, wo wir auch das Thema Regierung einmal angesprochen haben und haben gesagt, so, wie schaut es eigentlich aus? Würdet ihr, wenn ihr könntet oder wolltet, eher Richtung Demokratie gehen wollen? Und der Host hat uns dann gesagt, er glaubt, dass in Saudi-Arabien oder er ist sich sicher, dass in Saudi-Arabien aufgrund der Clan-Strukturen, also es dürfte nach wie vor so sein, dass so die einzelnen, was früher so Stammesgebiete waren, was sich nachher quasi zum Königreich zusammengefügt hat, mit Demokratie nicht wirklich funktionieren würde, weil die alle einfach den eigenen Stammeschef oder irgendwie so die eigene Linie wählen würden und nie irgendwie was Demokratisches herauskommen würde. Von dem her ist vielleicht die Regierungsform an sich für den Bereich die richtige, mit dem Zusatz, dass, wie du schon angesprochen hast, Menschenrechtsgeschichten doch vielleicht etwas anders umgesetzt werden könnten. Aber das haben wir einfach spannend gefunden, dass der gleich gesagt hat, na, Demokratie wäre gar nichts für uns, würde nicht funktionieren, wir bleiben eher bei dem. Mhm.
Ja. Ist ja auch in Ordnung. Habe ich ja, also das ist ja auch nicht der Punkt, den ich bemängelt habe. Mhm. Also, wie gesagt, wenn man auch immer mit so einer westlichen Bilde drauf guckt, denkt man, was, wie kann das denn sein? Nicht wahr? Wir sind ja schon in Anführungsstrichen weiter. Ne? Wir hatten hier früher auch Königreich, Kaiserreich, was auch immer. Und jetzt sind wir halt eben aber bei der Demokratie und jetzt ist es ja viel besser und bla. Ne? Das ist ja halt immer so diese westliche Brille, die man dann aufhat, wenn man irgendwie auf ein Land guckt, was eine andere Regierungsform hat und die wird dann automatisch immer direkt kritisch beäugt, weil man dann sagt, so, Moment, wieso habt ihr denn keine Demokratie? Wir haben ja Demokratie und uns geht's ja gut. So. Ja, das heißt ja nicht, dass es denen potenziell irgendwie allen total schlecht geht. Ne, aber wie gesagt, die Regierungsform per se ist gar nicht das, was ich abgesprochen habe. Es geht nur die Menschenrechtsverletzungen, die sind faktisch da. Die kann es auch unter der Demokratie geben. Also das ist genau egal, da wählen die Leute halt, ob jemand gesteinigt wird oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, das macht es an der Stelle nicht besser. Gut, that being said, Riad, wir sind noch nicht weit gekommen, außer dass ihr aus dem Flugzeug, aus eurem ganz kleinen Kaschemmer da ausgestiegen seid, mit ganz wenig Platz und euch erstmal entfaltet habt, nachdem ihr 5,5, 6 Stunden auf engstem Raum saßt in eurer komischen kleinen Flugzeug. So, und dann habt ihr euer Handgepäck. Ihr musstet ja nicht am Kofferband warten, wie wir gerade eben festgestellt haben.
Genau.
Und dann ging es los. Was macht man da so?
Wir sind gegen Abend angekommen und haben dann die Adresse unseres Couchsurfing-Hosts angesteuert und wurden dort absolut herzlich empfangen, wurden bekocht und ja, uns ging es auf jeden Fall erstmal gleich richtig gut. Am nächsten Tag haben wir uns dann Riad ein bisschen angeschaut. Gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen, was sehr spannend dort ist oder in der Nähe von dort. Wir haben dann einen Ausflug gebucht. Halbtagesmäßig, glaube ich, zum sogenannten Edge of the World. Das ist im Prinzip so ein, ja, wie so eine riesige Klippe mitten in der Wüste. Also so eine ganz steile Felsformation, muss man, glaube ich, googeln, damit man sich's vorstellen kann.
Ja, und auf jeden Fall.
Das war tatsächlich ziemlich cool und ziemlich eindrucksvoll, das Ganze.
Vielleicht nochmal ein kurzes Stück zurück. Für Leute, die es noch nicht kennen, was ist Couchsurfing?
Bei Couchsurfing wohnt man sozusagen bei Einheimischen, die eben dort, oder müssen nicht Einheimische sein, aber bei Menschen, die dort leben und die sozusagen ihre Couch, was entweder wirklich eine Couch ist oder ein Gästezimmer oder eine Matratze oder was auch immer, anbieten, dass Reisende dort eben kostenlos übernachten dürfen. Geht es natürlich einfach darum, sich zu connecten, verschiedene Kulturen kennenzulernen und ja, gastfreundlich zu sein.
Also Airbnb auf billig for free.
Genau, plus eben die menschliche Komponente, also dass man da mit Einheimischen zu reden kommt. Und das war, glaube ich, sicher einer der großen Faktoren, warum uns Saudi-Arabien so gut gefallen hat, dass wir da eben 3-4 Mal bei Couchsurfing eigentlich richtig erfolgreich unterwegs waren, total liebe Leute kennengelernt haben und eben auch so viel erfahren haben über das Land und das Leben dort. Das war wirklich eine richtig gute Entscheidung.
Auf welcher Sprache unterhält man sich dazu?
Englisch.
Jo.
Ja, alles klar. Wir können kein Arabisch.
Habe ich nicht gedacht, aber ich wollte es nochmal gefragt haben.
Ja.
Was waren das für Familien oder Leute, bei denen ihr untergekommen seid?
War ganz verschieden. Der erste war ein Saudi, wahrscheinlich so Mitte 30 oder so. Aber spannenderweise, der hat eine Freundin gehabt aus Philippinen. Oder so? Nein.
Ja, Philippinen, glaube ich. Philippinen oder Thai. Also auf jeden Fall Asien, Südostasien-Gegend.
Also auch jetzt
nicht verheiratet und wohnen aber trotzdem im selben Haus. Also das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Also auch das ist offenbar nicht mehr so wichtig.
Genau, also jetzt nicht mega konservativ. Der zweite in Medina. Gut, der war schon verheiratet und hat Kinder und so, aber mit dem haben wir auch sehr spannend geredet. Der ist auch nicht so ein mega konservativer Typ, wobei ich glaube, so die konservativen Saudis würden kein Couchsurfing für Europäer anbieten.
Ja, du hast halt ein bisschen Bias dann, wenn du da bist. Ne? Ja. Also ich glaube auch.
Ja. Das ist uns auf jeden Fall bewusst. Aber auch cool, der hat uns den ganzen Abend rumgefahren und uns die Stadt gezeigt. Und ja, war auch mega cool. In Jeddah waren wir dann bei einem Inder, der eben in Jeddah lebt, aber seit sicher 20 Jahren oder so. Und ja.
Mhm. Okay, also ganz gemischt auf jeden Fall. Mhm.
Genau, ganz gemischt auf jeden Fall, sehr gut.
Und dieses Edge of the World, wo ihr dann am ersten quasi richtigen Tag wart, das habt ihr vorab schon gebucht, weil ihr wusstet, dass es irgendwie cool aussieht, das ist in der Nähe, kümmere ich mich quasi direkt von vorne rein drum?
Ja, genau. Also das ist klassisch Get Your Guide. Halbtagesausflug. Wir waren eigentlich gemeinsam mit 4, 5 anderen in der Gruppe, die eine war Touristin, die anderen drei waren auf Arbeit dort und haben quasi einen freien Tag genutzt.
Mhm.
Und ist, glaube ich, sogar eine von den beliebtesten Tagesausflüge von Riyadh aus.
Ja, oder der
können wir
einzige
auf jeden Fall empfehlen.
Vielleicht. Also wir sind hauptsächlich wegen dem dorthin geflogen. Ansonsten ist da in der Gegend jetzt nicht so viel.
Okay, aber der Blick lohnt sich und die Fotos, die man da machen kann, entsprechend auch?
Jo,
ich finde schon.
Würde ich schon sagen. Ja.
Mhm.
Also es ist normalerweise immer so eine Sunset-Tour, wo du dann quasi den Sonnenuntergang auch noch schön mit drin hast und dementsprechend ist es auch touristisch. Also wir haben dort etliche Touristen gesehen von verschiedensten Tourenanbietern und ja, da sieht man dann, dass doch auch einige Touristen in Saudi-Arabien sich tummeln.
Bietet sich ja dann an der Stelle auch an. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Fotos gibt's wie gewohnt dann bei Instagram an labroad_pod.
Wenn ich mir jetzt Riyadh angucke, würde ich sagen, relativ modern. Und das Einzige, was irgendwie wirklich besonders aussieht, ist ein großer, großer Flaschenöffner, der da rumsteht. ansonsten, was habt ihr in Riyadh so gesehen?
Also wir haben in Riyadh eigentlich durch das, dass wir nur 2 Tage dort waren und ein halber Tag für den Edge of the World draufgegangen ist, haben wir so uns nur die Altstadt des Diriyah angesehen. Das ist quasi die Altstadt auf neu gemacht, also die haben das komplett restauriert und mit Event-Location irgendwie verbunden. Also man kann da durchspazieren. Ist quasi wie vor 2000 Jahren aufgebaut, aber auf neu und ist kostenlos, außer man geht am Abend hin und kann ein bisschen so die Kultur von Saudi-Arabien kennenlernen. Wir haben es jetzt nicht so spannend gefunden, aber es ist sicher ein ganz netter Einstieg.
Okay, also wenn man da ist, hinfahren gerne, aber ansonsten ist Riad eher so, okay, man muss halt irgendwie hin.
Die Metro war eigentlich das Spannendste, weil sie so geschlechtergetrennte Abteile hatte, wo man auch quasi, wenn man jetzt alleine war, musste man im Männerabteil sein und wenn man quasi in der Familie war, konnte man quasi in das Familienabteil. Und es waren halt wirklich ausschließlich Saudis in der Metro. Also du hast wirklich die traditionelle Kluft von Mann mit dem bunten Tuch und die wirklich voll verschleierte, ganz in schwarz gekleidete Frau gehabt. Und das war einfach auch eine spannende kulturelle Erkenntnis zu sehen, wie die sich eigentlich in ihrem Alltag kleiden. Dass es wirklich so ganz normal die Kleidung ist, die man eigentlich so kennt. So eigentlich nur simple Metro, aber gerade da so der kulturelle Austausch eigentlich schon krass. Ansonsten haben wir in Riad den Flaschenöffner, den du angesprochen hast, haben wir gesehen von der Weite, aber es ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Das hätten wir eigentlich noch am Plan gehabt.
Was ist das für ein? Das ist, ich finde es nur irgendwie unter Kingdom Center, aber was ist das Ding genau? Was ist das für ein Gebäude?
Vielleicht weiß der Dominik da mehr.
Nee, ich muss das auch erstmal jetzt googeln, aber ja.
Okay. Ja, das ist so Hotel Büros, Apartments, quasi alles. Ne? Also ein ganzes Dingen, verschiedene Dinge. Ist einfach, es wurde quasi gebaut, um ein großes Haus zu sein. 302 Meter hoch. Also es ist ein Gebäude um des Gebäudes willen, um zu sagen, guck mal, was für ein cooles Gebäude wir haben.
Mhm. Ja, das war, glaube ich, der Plan.
Und das zieht sich auch in Saudi-Arabien durch.
Guck mal, was für schöne Gebäude wir bauen können.
Nee, sie wollen ja auch in Jeddah den höchsten Turm bauen, der über 1 Kilometer hoch sein soll. Also
Superlative. Der aktuelle höchste Turm ist ja in Dubai und das wollen die sich natürlich nicht nehmen, dass sie das aber nochmal ein bisschen übertrumpfen. Burj Khalifa ist ja aktuell das höchste Gebäude und das würde Saudi-Arabien gerne zeigen, wir haben den größten und deswegen wollen die ein noch höheres Gebäude bauen. Nun denn, was ging nach Riad so?
Ja, also nach Riad sind wir nach Al-Ula geflogen. Das ist so im Nordosten des Landes. Und das ist so der Ort, wo der Tourismus quasi erzeugt werden soll. Also man merkt, wenn man dort ist, dass alles darauf ausgelegt ist, dass da noch ungefähr 100-mal so viele Leute hinkommen sollen. Als wir jetzt dort waren, war es noch ein bisschen ausgestorben. Aber das ist eben so quasi mitten in der Wüste, so wie alles in Saudi-Arabien, wo es diese Ausgrabungen der Nabatäer gibt. Eben das Seegrab, wovon der Axel ganz am Anfang gesprochen hat, was der Grund war, was er immer auf Instagram gesehen hat, warum er eigentlich hin wollte. Und ein paar so andere ganz coole Felsen und Klippen und eine komplett verspiegelte Konzerthalle, die da mitten in der Wüste drinnen steht, was wieder total absurd ist, aber irgendwie gleichzeitig auch ganz cool. All diese Attraktionen quasi sind da auf engem Raum versammelt.
Wer kurz Al-Ula im Nordosten, wie du gesagt hast, des Landes sucht, wird es dort nicht finden. Es ist im Nordwesten des Landes.
Absolut, ja, genau. Okay. Ja, stimmt.
Ich war nämlich gerade hart lost auf der Karte, aber tatsächlich Nordwesten, sehr weit Norden, ziemlich weit im Westen, da findet sich. Ziemlich klein der Ort, oder? Aber ja, wie du richtig sagst, also, sieht sehr schön aus und soll wohl Touristen anlocken, ja.
Also es ist eine Oase, also Oasenstadt schon seit 2000 Jahren, seit den Nabatäern und seitdem eigentlich wichtiges Zentrum und mittlerweile soll es halt einfach zum Tourismuszentrum umgebaut werden. Es ist auch die ehemalige Altstadt schon restauriert, so wie auch Riad, das Altstadtzentrum restauriert ist und man sieht halt, dass wesentlich mehr Touristen eigentlich kommen sollten in den nächsten Jahren. Wenn man jetzt so sich die Bilder ansieht, Hegra, also das Historische, ist jetzt verglichen mit Petra in Jordanien nicht ganz so pompös und groß. Also wer in Jordanien war, soll sich jetzt nicht allzu viel erwarten.
Aber wer beides nicht gesehen hat, ist vielleicht schon ganz gut bedient.
Da würde ich eben in Saudi-Arabien beginnen, dann kann man sich langsam steigern.
Ja, siehst du, so macht Sinn.
Aber insgesamt ist es ein sehr cooler Ort. Wir haben, würde fast sagen, dort die cooleren Sachen erlebt, weil es einfach gerade die Kombination Wüste und dann irgendwie Geschichte und ja, auch die Menschen dort doch relativ freundlich uns empfangen haben, logisch, Tourismus irgendwie, man hat sich einfach ziemlich gut gefühlt dort, finde ich.
Wie kommt man da eigentlich von einem Ort zum anderen?
Ja, das ist das erste Problem eigentlich, was wir gehabt haben. Wir wollten ursprünglich eigentlich ein Mietauto mieten von Jeddah aus und dort nach oben hinfahren. Das hat dann nicht funktioniert und wir haben dann entschieden, den Bereich ohne Mietauto zu machen. Spoiler, funktioniert nicht so gut. Es gibt wenige Uber und sonst ist man auch angewiesen eigentlich auf nette Leute, die einen mitnehmen. Wir haben Gott sei Dank jemanden kennengelernt, der uns dann in den 2 Tagen ein bisschen das Taxi gespielt hat. Aber ja, eher Mietauto oder teure Taxis.
Teure Taxis finde ich interessant. Was kosten dann ein teures Taxi? Also was, weil normalerweise würde ich denken, ja, Öl ist ja billig, ne? Ist ja, kommt ja direkt von da, muss ja nicht weit, also wird es wahrscheinlich dann der Sprit doch relativ günstig sein, oder?
Ja, Laura, warst du nur ungefähr?
Ja, der Sprit war günstig. Ich glaube, der Sprit hat 30 Cent 50, oder so gekostet. Ja. Oder 50 maximal. Mhm. Ja, Taxis, keine Ahnung, für 10 Minuten Fahrt 15 Euro oder sowas.
Oh, das ist doch wirklich relativ viel.
Okay. Man
rechtfertigen also dieses europäisches Niveau auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber womit wird das gerechtfertigt?
Also eigentlich weil Al-Ula. Also man kann fast sagen, Saudi-Arabien nicht grundsätzlich nicht so teuer, nicht so billig, aber auch nicht so teuer. Aber Al-Ula ist sogar die Ausnahme. Dort kosten auch die Hotels teilweise fast 1.000 Dollar in der Nacht. Wir haben eine der günstigsten Unterkünfte gehabt mit 100 pro Nacht.
Was irgendwie so, finde ich, so ein normaler Preis ist, aber 1.000 die Nacht. Ey,
ja, also das ist so wirklich super. Es gibt so
Luxus-Ressorts und wirklich die wildesten Dinge.
Okay,
generell
also die versuchen
alles
gerade einen auf Dubai zu machen, oder?
Ja, genau.
Ja, komplett, ja. Also ich glaube auch, dass es funktionieren wird, weil es grundsätzlich schon auch cool ist und sie machen es auch gut und man merkt, die wollen das schaffen und das wird auch was werden, glaube ich. Aber eben gerade bei den Preisen auf jeden Fall merkt man schon, dort ist alles, also auch Essen und alles dreifacher Preis wie im restlichen Land.
Mhm. Und wie war es im restlichen Land dann? Also wie viel gibt man für so ein Abendessen aus zu zweit? Oder musstet ihr das gar nicht, weil ihr eigentlich immer eingeladen worden seid von euren Hosts? Das ist jetzt die zweite Frage.
Nein, wir haben schon. Also der erste in Riad, der hatte eine eigene Haushälterin, was in Saudi-Arabien relativ üblich ist, meistens aus den südostasiatischen Ländern. Und für den war es jetzt kein Problem, weil der hat gesagt, ja, die Haushälterin kocht einfach, wenn sie jetzt was wollt. Mit einem anderen sind wir essen gegangen. Da haben wir, shame on us, vergessen zu zahlen. Normalerweise ist so die Regel, oder wenn man jetzt das Couchsurfing nett betreibt, sagt man so, ich kann bei dir schlafen, aber dafür zahle ich das Abendessen. Das haben wir an dem Abend irgendwie vergessen. Aber
wobei das dort auch niemand annehmen würde. Also
ja, stimmt.
Man wird schon oft einfach eingeladen oder einmal haben wir wo Essen abgeholt und das wurde uns einfach so geschenkt, weil die einfach happy waren, dass wir da waren und uns einfach das Essen schenken wollten. Also so oft haben wir nicht gezahlt fürs Essen. Aber
ich würde sagen, ein Zehner, 10 Euro in etwa, für sehr voll.
Für sehr voll auf jeden Fall. Also ich glaube, um 5 Euro zu zweit kommt man auch durch. Wir wollen dann immer so viel wie möglich ausprobieren und probieren und essen und so. Dann wird es mal ein bisschen mehr, aber insgesamt eigentlich Essen nicht teuer.
Okay, für eine Vorstellung vom Land reicht es dann für mich. Ja.
Und okay, Riesenportionen, cool. Das ist vielleicht auch nur zu sagen, Riesenportionen. Standardgericht ist ja so Hühnchen mit Reis, also das klassische Bodybuilder-Essen. Und du bekommst dann wirklich so eine riesen Metallplatte und das gefühlt ein Kilo Reis drauf und ein ganzes Hähnchen. Und das ist dann für eine Person und du siehst rund um dich herum lauter Saudis in ihrer Mittagspause dann quasi so natürlich mit der Hand, den ganzen Teller voll einfach in sich hineinstopfen und du denkst dir so, hey, wie geht sich das aus? Also ja, dafür große Portionen, aber sehr gut.
Okay, ihr seid satt geworden. Wie sieht's mit Gemüse aus?
Ja, also ich bin Vegetarierin und ich hatte nicht die größte Auswahl. Sagen wir so, also dieses Hühnchen ist wirklich überall. es gab schon immer ein, zwei Speisen oder so, aber jetzt natürlich nicht die Riesenauswahl und Vielfalt an Speisen. Aber so Bohnengerichte gab es oft. Ja, auch Reis mit irgendwie Gemüse und Linsen und so in die Richtung Salate teilweise auch. Also auch ich bin satt geworden.
Gurke, Tomate wahrscheinlich immer am Start.
Genau, in die Richtung.
Okay. Ja, ich frage nach, weil ich ja jetzt gerade vor kurzem in Ägypten war und das war dann so das, was auch immer da war, so Zucchini, Aubergine, Gurke, Tomate, das immer in großen Mengen und ansonsten, ja, für Andreas etwas schwieriger wahrscheinlich.
Aber irgendwas findet man immer. Und Brot. So, also sieht das so Fladenbrot natürlich ganz klassisch, eben auch immer in rauen Mengen. Vielleicht auch mit Dips gemeinsam oder mit Ei, also gerade so Omelette gab es auch ganz oft.
Aber für euch super. Mhm.
Okay, gut.
Mir das Bohnengericht wahrscheinlich wird funktionieren. Ich nehme jetzt Bohnen. An, du bist Veganer.
Ja, genau.
Also Brot und das Ful heißt, glaube ich, es ist vom Jemenitischen, das ist so ein fermentierter Bohneneintopf. Den haben wir eigentlich fast jeden Morgen gegessen. Der ist vermutlich vegan. Also da könntest du dich schon satt essen.
Ja, und zum Scheißen reicht's. Also irgendwas wird schon geben. So. Das ist also, wird schon funktionieren. Das zum einen, zum anderen, ich sag mal so, bisher bin ich noch nicht so 100% gehuckt, dass mich da jetzt sofort hinziehen würde. Aber ich folge es ja noch jung. Erzählt weiter.
Ja, Al-Ula, kulturelles Zentrum, glaube ich, braucht man nicht mehr so viel sagen. Es gibt extrem coole Felsen dort auch, die natürlich touristisch in Szene gesetzt werden. Dann gibt es einen Viewpoint, wo du über die ganze Gegend siehst. Also die haben das schon richtig schön aufgezogen, wo du quasi einen Plan hast, was du alles machen musst. Und dann wird es auch richtig vermarktet mit Schild und allem und mit Bar und mit teurem Restaurant und was weiß ich. Also das ist sicher die Gegend, die sich am schnellsten wohin Richtung Tourismus entwickeln wird. Mhm. Drum sind wir von dort dann auch relativ bald wieder weitergezogen auf eine spannende Art und Weise, nämlich mit dem Bus. Wir sind dann von Al-Ula mit dem Bus nach Medina gefahren und das hat 5 Stunden gedauert.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das sieht nicht sehr weit aus auf der Karte.
Genau, drum jetzt der Punkt mit die Distanzen unterschätzt man. Von Riad nach Al-Ula wären 1400 Kilometer gewesen, drum Flugzeug und jetzt halt 5 Stunden mit dem Bus.
Und bitte was?
Ja.
Wie sieht das denn so klein aus auf der Karte? Aber man muss vielleicht etwas weiter rauszoomen. Dann sieht das auch
ja, wenn man rauszoomt, dann sieht man, dass das so die Distanz, die wie einmal quer durch Deutschland oder so wäre.
Ja, durchaus. Ja,
das haben krass, wir auch unterschätzt.
Ja,
aber diese Busfahrt war eigentlich ziemlich cool. Also das ist so eine meiner liebsten Geschichten von der ganzen Reise. Das war eben so der normale Local-Bus sozusagen und da sind neben uns zwei, ich glaube, ägyptische Frauen gesessen, eben in Vollverschleierung, die nach Medina gefahren sind, aus religiösen Gründen sozusagen und die waren einfach so unglaublich lieb zu uns, also die haben uns Tee gegeben, die haben uns Datteln gegeben, die haben Fotos mit uns gemacht, die haben uns mit der ganzen Family mit FaceTime telefonieren lassen und alles Mögliche. Also es ist total schnell vergangen, weil die einfach irgendwie ja, so begeistert waren von uns sozusagen. Und wir haben dann auch im Nachhinein drüber geredet und haben gesagt, wenn du bei uns in Österreich in einen Bus einsteigst und irgendjemand neben dir holt so eine Thermoskanne raus und einen Becher, füllt er irgendwas ein und gibt dir das, dann würdest du das niemals trinken, weil du wahrscheinlich
gleich davon ausgehen würdest. Die schleicht die Oida, würdest du sagen.
Vergifte mich nicht, so wie die Regel.
Genau.
Vielleicht auch mit deinem Wortlaut, wenn es ganz extrem hergeht. Und für uns war es in dem Moment ganz klar und ganz logisch, die wollen uns einfach nur das geben, die wollen das teilen mit uns und alles gut soweit. Und ja, hat uns irgendwie was über unsere Gesellschaft zu Hause sozusagen gelehrt und einfach auch gezeigt, dass man vor Fremden keine Angst haben muss, dass es auch nur Menschen sind, ganz liebe Frauen sind und ja, es einfach schön ist, wenn man nicht so misstrauisch gegenüber anderen ist, sondern vielleicht einfach Fremden auch die Chance gibt, einfach nur ein ganz normaler Mensch ohne böse Absichten zu sein.
Ja, das stimmt. Das klingt jetzt schon nach irgendwie so Highlight-Aussage der Folge, glaube ich.
Ja, also ist uns wirklich sehr, hat sich sehr eingeprägt bei uns und war einfach ein sehr besonderes Erlebnis, weil es eigentlich so banal war. Und gleichzeitig, wenn man es dann das Setting so vergleicht, wenn das jetzt in Österreich stattgefunden wäre, hätte das im Prinzip gar nicht stattgefunden, weil, ja.
Also Gespräch wäre nicht zustande gekommen letztendlich.
Na genau. Man wäre wahrscheinlich vielleicht sogar früher ausgestiegen, damit man da irgendwie wegkommt.
Und ja, okay, sowas, das ist etwas übertrieben dargestellt. Aber man hätte sich vielleicht umgesetzt. Oder
das umgesetzt oder so war, ja, man weiß nicht so genau. Also ja, hat uns sehr, sehr viel geprägt eigentlich. Mhm.
Das heißt, diese 5 Stunden oder was es waren, sind wie im Flug davon gegangen und ihr seid jetzt in Medina angekommen. Was macht man in Medina oder warum fährt man dahin? Ich weiß irgendwie so religiöse Bedeutung, Mohammed ist dahin gegangen und hat da seine Pilgerfahrt beendet oder sowas.
Genau, also Mohammed ist in Mekka, glaube ich, hat in Mekka begonnen und ist in Medina begraben, drum die 2 Städte. Mhm. Und in Medina ist halt der Tourismus, der religiöse Tourismus halt extrem spürbar. Wir haben auch gesagt, die Aura von der Stadt, irgendwie sobald du aussteigst aus dem Bus, hat irgendwie ganz was Besonderes. So ohne, also wir sind jetzt gar nicht religiös oder so, aber so du merkst irgendwie so die Religiosität in der Stadt an jedem Ort. Überall Menschen, die halt entweder von der, also die Prophetenmoschee ist quasi das Ziel von allen im Zentrum von Medina, wo quasi alle Pilger hinkommen. Du siehst immer welche, die dorthin gehen oder von dort kommen. Und wir haben den ganzen Abend eigentlich mit unserem Host verbracht. Wir sind quasi mit dem Bus angekommen, dann zu ihm gefahren. Er hat uns dann die Stadt gezeigt. Er hat uns die älteste Moschee, glaube ich, älteste Moschee in Medina auf jeden Fall oder in Saudi-Arabien, Medina auf jeden Fall, gezeigt. Und da war gerade die Zeit zum Beten. Das heißt, da sind auch ständig irgendwelche gekommen und das war so richtig die Rush-Hour. Und wir haben hineingehen dürfen. Es war extrem spannend, dass man da so die Leute in ihrem Alltag irgendwie sieht. Und im Kontrast dazu dann in der anderen Moschee alle Touristen, oder nicht Touristen, aber die muslimischen Pilger quasi, die dorthin kommen und quasi sehen, boah, das erste Mal da und wow, und du siehst so richtig, wie die alle strahlen, dass sie jetzt endlich da sein können. Und irgendwie bist du mitbegeistert, weil du denkst so, wow, voll cool, die leben da gerade ihren Moment, die sind da gerade voll dabei. Und du stehst irgendwie dazwischen, aber freust dich irgendwie ein bisschen mit.
Ich kann es mir, glaube ich, so am Rande vorstellen, weil das irgendwie doch so erhabene Momente dann sind, wenn man so, also ich habe das in China mal gemacht mit Pilgern und wenn dann die Leute um einen rum in Tränen ausbrechen und man sich denkt so, wow, also ich bin ja auch hier, ich weiß aber gar nicht, warum sich das für euch so krass anfühlt, aber man spürt es ja doch irgendwie.
Genau so, ja. Also in etwa so war es, ja.
Ja, das ist auch so krass, weil ja der Islam ja in so vielen Ländern eigentlich ist, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann kommen da echt die Nationen zusammen, aber sitzen alle zusammen da auf ihren Teppichen und irgendwie beten, lachen, singen, essen, was auch immer. Und es ist so das positive Gefühl, also auch wenn wir natürlich nicht Teil davon waren, weil wir ja eben nicht muslimisch sind, hat man das einfach gespürt, was für eine Energie das ist. Und auch wenn man Religionen ja ein bisschen so, ja, skeptisch auch sehen kann, ist es trotzdem irgendwie total schön, so zu sehen, wie da die Leute zusammenkommen, wie sie da aufgehen, wie sie ja sich freuen und eine Gemeinschaft auch sind.
Mhm. Ja, und bis 2022 war, wie es vielleicht am Anfang der Folge, ich hätte es ja nicht genannt, aber bis vor kurzem, also bis vor 2022, hättet ihr da gar nicht hingedurft, weil diese Stadt alles war genau. Bis dorthin für Nicht-Muslime gesperrt. Außerdem kannst du da quasi überall hin, bis auf in die Prophetenmoschee selbst. Also die, da kommst du quasi nicht rein, sonst schon. Ich frage mich, wie man sich ausweist als Muslim.
Ja, also uns hat der Couchsurfing-Host hat gesagt, wir könnten problemlos reingehen. Also ich hatte eben auch das Kopftuch auf und Axel geht auch als Muslim durch sozusagen. Und er hat gesagt,
der Bart reicht dann schon mal was.
Ja, genau. Also einfach selbstbewusst reingehen und es wird keiner was sagen, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, einfach aus Respekt, weil wir gesagt haben, das ist so der wichtige Ort für die Leute, da haben wir eigentlich nichts zu suchen.
Ja, klar. Ist ja auch irgendwie verständlich. Das macht Sinn für mich, ja. Nee, weil ich hätte mich halt gefragt, du kriegst ja keinen Ausweis, wo drauf steht, ich bin Muslim. So, dann treten Sie bitte ein. Also ich meine, wo willst du her? Ja. Also ne, ich bin zum Beispiel evangelisch. Ich kann einen Steuerbescheid vorzeigen, weil ich evangelische Kirchensteuer gezahlt habe. Darüber könnte ich mich ausweisen, dass ich tatsächlich Christ bin. Aber das funktioniert ja nicht mal, denn der Islam ist kirchensteuerfrei. Also da kommst du nicht mehr mit.
Das ist ja eigentlich der Punkt, der sie sagen ja nicht, du sollst nicht hingehen, weil es irgendwie gegen die Religion wäre oder so, sondern sie argumentieren ja eigentlich, du nimmst quasi jemanden, der eigentlich aus religiösen Gründen dort ist, einen Platz weg und dasselbe gilt für Mekka auch und ist irgendwie verständlich, weil du ja aus religiösen Gründen nichts da drin zu suchen hast.
Ja, ist richtig.
Und es ist auch in Medina keine Tourismusinfrastruktur gegeben und in Mekka auch nicht, weil es einfach nur um den religiösen Aspekt geht und du hast ja dort dann eigentlich keinen Mehrwert. Mhm. Darum macht es eigentlich eh keinen Sinn.
Ja, nach Mekka darf man immer noch nicht als Nicht-Muslime. Wir sind eben nur quasi daran vorbeigefahren in einem großen Bogen. Gibt es dann auch auf der Straße die Schilder, wo dann eben steht, Nicht-Muslime quasi nehmen jetzt diese Ausfahrt und fahren um die Stadt rum und dürfen da eben nicht durchfahren. Was genau passiert, wenn man erwischt wird? Keine Ahnung, wahrscheinlich eh nicht viel, aber wir haben versucht, alles richtig zu machen. Ja, klar. Und wir haben diesen Clock Tower, also irgendwie das, ich glaube, dritte oder vierthöchste Gebäude der Welt steht ja da in Mekka. Das haben wir eh von der Ferne natürlich schon bewundert. Das wäre so das Einzige gewesen, was uns dort interessiert hätte. Aber muss man auch akzeptieren, dass man mal was nicht darf.
Ja, stimmt. Aber wer weiß, wie sich das ändert. Also ihr meintet ja, es ist, also ich meine, wenn Medina vor irgendwie 3 Jahren auch noch nicht offen war, Saudi-Arabien will Touristen anlocken und macht das ja auch wirklich schon ganz gezielt. Also ich glaube, diesen Werbespot, was früher so für die Türkei immer kam, so im Sportprogramm oder so, das habe ich für Saudi-Arabien jetzt auch schon oft gesehen. Also mal gucken, wie lange das noch so bleibt.
Ja, ich meine, Saudi-Arabien kriegt 2032 die WM.
34.
Sorry, 234. Ja. Ja, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ja, ja, jetzt ich 34, geht ja die WM dorthin. Also ich meine, ne, also Saudi-Arabien ist jetzt nicht die Fußballnation per se. Aber
sehr fußballbegeistert. Das ist spannend. Ja, total. Sie lieben Fußball anschauen. Haben wir
gehört. Das hängen auch jetzt schon überall, irgendwo auch mitten im Land, irgendwelche Riesenplakate, dass da die Fußball-WM 2034 stattfindet. Also die sind mega gehypt für das Ganze.
Ja, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt wird sein. Ich muss gerade mal gucken, in welchen Städten. Ich nehme jetzt mal an, nicht in Mekka.
Nicht in Mekka, nein.
Aber ich werde das gleich nachliefern.
In dieser The Line, was jetzt eben gerade gebaut wird, was eh auch oft in den Medien ist, ich glaube, dass dort ein riesiges Stadion reinkommt, wo manche Spiele stattfinden sollen. Ansonsten, keine Ahnung.
Ja, okay, lassen wir uns überraschen. Wie lange wart ihr in den verschiedenen Städten? Also ich habe es jetzt vorhin bei Al-Ula auch nicht gefragt. Wie lange wart ihr jeweils vor Ort und hättet ihr mehr oder weniger Zeit gebraucht?
Also wir waren in Riad 2 Nächte. Hätte man vermutlich noch einen Tag dranhängen können, dann hätten wir auch noch den Flaschenöffner da und das Zentrum quasi anschauen können. Al-Ula waren wir 3 Nächte. Das reicht absolut für den Ort an sich. Was wir aber dann ja leider auslassen mussten und wo wir, wenn wir nochmal fahren, also wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall nochmal hin und dann unbedingt in den Nordwesten, Laura, Nordwesten und zwar nördlich von Al-Ula gibt es noch ein richtig schönes Naturreservat, das Wadi Disa und eben den Bereich von The Line. Also man könnte in dem Bereich durchaus noch mehr Tage verbringen. Medina leider nur eine Nacht, aber im Endeffekt hat es gereicht. Also wir haben das Wichtigste gesehen und es hätte laut Aussagen vom Host beziehungsweise laut Karte jetzt auch nichts mehr gesehen, was man sich unbedingt ansehen hätte müssen. Dann sind wir weiter nach Jeddah. In Jeddah, glaube ich, waren wir 3 Nächte. Das reicht für Jeddah auch. Definitiv. Also es ist meistens so zwischen 2 und also 1 bis 4 ungefähr.
Ja,
okay. Hat sich gependelt, ja.
Was habt ihr in Jeddah gemacht?
Wir sind mit dem Zug, also die haben ja auch einen Zug, der verkehrt zwischen Mekka und Medina und Jeddah liegt genau dazwischen und wir sind dann, ich glaube, was, 2 oder 3 Stunden mit dem Zug gefahren, also Schnellzug, war auch spannend, einmal in Saudi-Arabien einen Schnellzug zu sehen. Ist witzigerweise sicherheitstechnisch nicht so streng wie in Asien, also eher wie bei uns, aber mit Anmeldung, wo du quasi trotzdem dein Ticket vorzeigen musst. Ja, aber auf jeden Fall cool und günstig. War nicht so teuer. Was war es? 30 Euro?
Also weniger als die Deutsche Bahn jedenfalls.
Ja, also ja. Der Bus war, glaube ich, noch günstiger, aber für Bahn jetzt war es okay. Ja, Jeddah. Was haben wir in Jeddah gemacht?
Gar nicht so viel eigentlich. Also.
Genau.
War auch nicht so spannend. Also dort gibt's so eine riesige Fontäne, die höchste Fontäne der Welt sein soll. Irgendwie 400, 500 Meter oder so hoch. Und die haben wir nicht gesehen. Also das Wichtigste verpasst. So eine Altstadt gibt's, die wird jedoch auch gerade renoviert, so wie wirklich jede Altstadt im ganzen Land, damit sie eben für die Touristen schöner gemacht wird. War eigentlich nur Baustelle. Also nicht so sehenswert.
Wobei man sagen muss, so die Häuser, die noch da sind von früher, lassen so ein bisschen erkennen, wie Jeddah früher ausgesehen hat. Und es tut ein bisschen weh, dass man sieht, dass die ganzen Häuser jetzt so auf neu renoviert werden, was irgendwie den Charme wegnimmt, unserer Meinung nach. Also es verliert irgendwie überall den Charme etwas. Das leider, das schaffen sie irgendwie nicht so gut umzusetzen. Ansonsten die Corniche, also Corniche ist immer der Strand oder die Strandpromenade ist in Jeddah relativ schön. Da gibt es auch eine Moschee, die quasi über dem Wasser schwebt. Sie heißt Floating Mosque. In Wirklichkeit ist jetzt nichts so dramatisch, dass die jetzt wirklich schwebt, aber ist quasi am Wasser draußen. Die ist ganz schön. Ansonsten, ja, moderne Stadt, die gerade im Aufbruch ist Richtung Dubai, kann man sagen.
Okay. Also man lässt sich gut gehen, man erkundet, aber es ist jetzt nicht so, dass da so diese eine Sache euch hingezogen hat.
Genau. Also Transit mehr oder weniger.
Okay. Woran hat es gelegen mit der Fontäne? Ist die nicht immer an? Oder man könnte meinen, 500 Meter sieht man rundum?
Ja, das ist 312 Meter hoch, um es gerade mal einzuschieben.
Ja, okay.
Aber hoch genug. Also ich meine, ja gut, ich sag mal, wenn du von unten guckst, ne, merkst du wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Die King Fahd's Fountain ist das. Ja, sehr, 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 sehr groß, ja. Die Düse hat einen Durchmesser von 126 Millimeter. Das sind also 12,6 Zentimeter. Und die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers beträgt 375 km/h. Wow. Das ist ganz schön viel. Okay. Bei einer Austrittsmenge von 625 Liter pro Sekunde.
Boah.
Wow.
Da wird ordentlich Wasser durchgeballert, damit es überhaupt so hochkommt, ne? Weil Schwerkraft ist ein Ding. Deswegen muss er schon ordentlich Gas geben, damit es überhaupt so hochkommt.
Ja, wahrscheinlich mehr Wasser. Von dem her ist jetzt keine Wasserverschwendung in dem Sinn wahrscheinlich, sondern nur Strom.
Ja, aber sie ist nur abends an, glaube ich, irgendwie zwischen 6 und 7 oder so. Also auf jeden Fall abends geht sie erst an und wir hatten da kein Auto zur Verfügung und dann ja, ist die Stadt trotzdem relativ groß und wir waren relativ weit weg von dieser Fontäne. Taxi ist eben, wie gesagt, teuer, Verkehr auch relativ wild. ja, hat uns schlicht und einfach abends dann nicht mehr gefreut, dass wir da dann extra rausfahren, wegen dieser Fontäne.
Ja. Okay, aber gut, das macht Sinn.
Spannend, dass du gerade angesprochen hast, dass es wahrscheinlich Meerwasser ist. Jada selbst hat gar nicht genug Süßwasser per se. Deswegen ist schon seit über 100 Jahren benutzt sie eine Entsalzungsanlage für Meerwasser, um das entsprechende Trinkwasser aufzubereiten. Mhm. Sonst wird es nicht lang von dem, was sie da vor Ort haben, was ja irgendwie schlüssig ist. Aber das Meer vor der Tür, da kann man das entsprechend dafür dann nutzen. Mhm. Ist halt auch entsprechend energieintensiv, so eine Entsalzungsanlage, ne? Mhm.
Gut, ja, Energie kommt wahrscheinlich von den, nachdem es genug Öl haben und genug Strom wahrscheinlich erzeugen können.
Ja, das ist das Witzige. Ich meine, die haben ja auch, also ich meine, wenn sie eins haben, dann ja auch Sonne, oder? Also ich meine, das würde sich ja auch total anbieten, dort einfach alles zuzupflastern mit Photovoltaikanlagen.
Mhm. Ja, haben wir, glaube ich, nicht gesehen, oder?
Photovoltaik. Nicht so viel, ne? Nicht so viel, wie man eigentlich erwarten würde.
Wie logisch wäre.
Ja.
Kommt noch, hoffen wir.
Zu ölverwöhnt.
Zwungenermaßen wird das irgendwann der Fall sein, ja.
Aber auch wenn man jetzt hier so die Luftbilder anguckt, man sieht recht wenig. Aber das ist in Deutschland oder bei uns generell auch noch gar nicht so viel. Also wenn man, also ich darf ja für meine Arbeit sehr oft mir sehr große Logistikhallen angucken. Und wenn ich sehe, wie selten dann doch da so richtig große Anlagen draufstehen, denke ich mir auch so, hier ist die Fläche einfach da, es tut niemandem weh. Warum machen wir das noch nicht? Oder warum ist es noch nicht überall Pflicht?
Ja, fragt man sich. Sehr viel Potenzial auf jeden Fall da.
Ja, ich weiß nur, dass auch das Problem der Überhitzung, glaube ich, ist, wenn die Solarzellen zu heiß werden, dass dann auch nicht mehr effizient arbeiten können.
Das stimmt,
das könnte dann in Saudi-Arabien ein Problem werden. Bei uns vielleicht weniger.
Ja, ja. Also ne, das ist korrekt. Wenn Photovoltaikanlagen zu warm werden, funktioniert es mit der Energieumwandlung weniger gut. Naja, aber auch nicht null, ne, so gesehen.
Ja, genau, weniger die Menge gut, wahrscheinlich immer noch gut genug.
Ja. Okay. Vielleicht in Zukunft.
Ja.
Fragen, die wir in dieser Folge nicht mehr klären werden. wie ging es bei euch weiter?
Ja, also wir haben uns ein Auto geholt. Nachdem wir jetzt schon geklärt haben, man braucht ein Mietauto, haben wir dann von Jeddah aus den Süden bereist und mit Mietauto, weil wir gesagt haben, individuell funktioniert es vielleicht ganz gut. Geografisch vielleicht interessant, südlich von Jeddah Richtung Jemen ist dann die Bergkette von Saudi-Arabien. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber Berge sind bis zu 3000 Metern, also gar nicht so niedrig. Und wir haben dann gesagt, das gibt uns einen coolen Kontrast zum Rest des Landes. Ja, und wir haben dann einige kuriose Phänomene dort erlebt. In erster Linie, durch das, dass Winter ist und die Berge 3000 Meter sind, ist das Phänomen Nebel relativ häufig dort vorzufinden, haben wir nicht gewusst. Wir haben bis dahin eigentlich nur trockenes Wetter und Sonnenschein gehabt. Und plötzlich fährt man über einen Bergrücken drüber und es fängt einmal zu regnen an. Dann denkt man sich schon, okay, ja, Regen in Saudi-Arabien anscheinend im Winter doch ein Thema. Und zwei Kuppen weiter siehst du gerade noch 2 Meter weit und überlegst dir, ob du jetzt mit dem Auto stehen bleibst oder umdrehst, weil ja, die Weiterfahrt halt wirklich eigentlich an Selbstgefährdung grenzt. Mhm. Hat dann im Endeffekt sicher 2 Stunden, also wir sind insgesamt 4 Stunden, glaube ich, gefahren und 2 Stunden davon waren wirklich dichtester Nebel, wo jeder mit Warnblinkanlage gefahren ist und wir effektiv maximal 5 Meter weit gesehen haben. Und das hat dann auch unsere Pläne für die Weiterfahrt ja, richtig verändert. Also wir wollten von Jeddah aus Richtung Al-Baha heißt die Gegend. Das ist quasi so die, ich glaube, Wolkenstadt oder Stadt im Nebel heißt sie übersetzt. War uns dann irgendwie auch klar, warum die so heißt. Richtung Aba fahren. Aba ist so die größere Stadt in den Bergen Richtung Süden. Und wir haben dann gesagt, wir wollen da so eine Rundfahrt mehr oder weniger durch die Bergketten machen mit richtig coolen Ausblicken in die Täler und ja, doch ein bisschen mehr Grün und einige interessante Bauwerke von der jemenitischen Baukunst, weil es ja dann doch Richtung Jemen geht. Mhm. Und ja, die Nebelwand hat uns dann 2 Stunden Richtung Al-Bahr mühsam sind wir dann in Al-Bahr mehr oder weniger angekommen am späteren Nachmittag. Und strömender Regen in der Stadt, alles komplett neblig und wir wollten was essen gehen. Und wir haben einfach kein Restaurant gefunden, das uns irgendwie bewirtet, weil überall Nebel, du siehst nichts, du kannst dich eigentlich nur auf Google Maps verlassen. Und ich glaube, das fünfte, was wir irgendwie ansteuern wollten, wir waren dann schon kurz davor, dass wir sagen, hey, okay, wir gehen jetzt hungrig schlafen. Es haut einfach nicht hin, wir finden nichts. Das waren dann die uns sogar das Essen kostenlos gegeben haben. Also ich bin da rein im strömenden Regen und habe mit dem Handy so fünf Sachen, so, wo ich gewusst habe, das könnten die haben, bin ich so hingegangen und so, hello, habt ihr das? So ungefähr. Dann hat sich jedes ganze Restaurant umgedreht und waren so, okay, was tut der da? Ja, haben dann komplett nett reagiert und haben uns dann, ich glaube, sogar noch zwei Sachen zusätzlich gegeben. Also richtig gastfreundlich, die Leute dort. Wenn du eigentlich in fast einer Notsituation bist und dann gehen die richtig nett auf einen ein. Also wer den kulturellen Austausch sucht, ist dort in der Gegend top aufgehoben.
Ich habe übrigens das Gebirge gefunden, es heißt Hedjaz oder Hedjaz. Aber ich habe auch es erst im zweiten Anlauf gefunden. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, aber der ist irgendwie noch in Bearbeitung, glaube ich.
Eine Sache wollte ich noch fragen, und zwar ein Kumpel von mir war mal in Dubai. Und wir stellen das öfter mal schon den Vergleich die ganze Zeit an, deswegen wollte ich das einfach auch mal fragen. Und zwar gestaltet es sich dann so, dass er mit seiner Frau in ein Hotel eingecheckt hat und die Frau hat den Portier irgendwas gefragt und dann der Portier nicht ihr, sondern dem Mann geantwortet, obwohl der überhaupt nicht gefragt hat. So, weil einfach quasi mit der Frau wird nicht gesprochen, so, sondern es wird halt entsprechend dem Mann geantwortet, der die Frage überhaupt nicht gestellt hat. Habt ihr ähnliche Erfahrungen dahingehend gemacht?
Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben es generell so gemacht, dass immer dann eher der Axel auf die Leute zugegangen ist, weil wir eben das auch vorweg gelesen haben, dass eben Frauen und fremde Männer sozusagen sowieso nicht reden und du redest zu 95% oder zu 98% mit Männern, weil die Frauen eher nicht so sichtbar sind jetzt im alltäglichen Leben. Und ja, deswegen ist sowieso eher der Axel vorausgegangen. Und ich glaube, wenn ich mal was irgendwie gefragt hätte, dass sie dann auch eher ihm geantwortet haben. Also, oder eben manchmal gab es auch, wenn wir jemanden irgendwie begrüßt haben, dass die dann nur dem Axel die Hand gegeben haben und mir nicht. Ja, also so ein bisschen merkt man das Ganze schon. Habe ich mir aber auch schlimmer vorgestellt. Also ich wusste gar nicht so, werde ich jetzt zwei Wochen unsichtbar sein oder wie genau wird sich das anfühlen. Es war eigentlich ein sehr respektvoller Umgang tatsächlich. Also ich war nicht unsichtbar. Es wurde jetzt auch nicht irgendwie großartig gegafft oder was auch immer, sondern eigentlich total nett und respektvoll und unproblematisch. Einmal gab es auch in den Lokalen ist man immer die einzige Frau eigentlich, weil halt eben nur die Männer unterwegs sind sozusagen. Und es gibt dann auch immer nur ein Männerklo, wo halt eben ja, ich dann davor stehe und nicht so richtig weiß, wohin mit mir. Und dann war es aber immer so, dass dann alle Männer eigentlich rausgehen, mir quasi den Vortritt lassen, total nett und respektvoll. Also ja, funktioniert.
Okay, interessant. Mit dem Nebel, hat sich das dann gelegt oder seid ihr dann jetzt die nächsten Tage oder Starkregen, seid ihr jetzt immer nur wenige Meter pro Minute vorangekommen?
Für über die nächsten Tage kann man nicht viel sagen, weil es war nur noch grau. Ja.
Genau. Wir sind dann dort fünf Tage lang festgesessen. Nein. Also tatsächlich war der nächste Tag strahlender Sonnenschein und wir haben dann gesehen, dass halt überall die Achtung Nebelschilder sind. Die haben wir nicht einmal gesehen.
Sehr witzig. Ach so, ja. Wenn ihr dieses Schild nicht mehr seht, liegt es am Nebel. Also.
Ja. Genau. Aber für uns war es halt die Entscheidung, okay, riskieren wir einen weiteren 5 Stunden plus minus Tag, wo wir im Auto sitzen, mit dem Risiko, dass da wieder neblig wird. Und wir haben dann entschieden, wir lassen es, wir fahren nicht nach Aba hinunter, weil sonst einfach zu gefährlich war, falls nochmal so ein Tag ist, dass wir dann nicht bei Tageslicht ankommen, und Nebel und Dunkelheit wäre dann trotzdem noch einmal eine Stufe schlimmer gewesen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir lassen es, wir machen an dem Tag, wie war es, in Al-Baha gibt es selbst nicht so viel zu sehen. Man fährt dort eigentlich eher hin für das The Ein Village, heißt es, glaube ich, The Ein Village. Das ist so ein restauriertes jemenitisches, also die jemenitische Bauweise, quasi Dorf von früher, was da in der Nähe ist. Und dort sind wir dann für einen Tag einmal hingefahren. Und eigentlich eins unserer Highlights, würde ich fast sagen, neben Al-Ula, ist das richtig schön restauriert mit von der Weite, wenn man sieht, dann sieht man schon richtig so cool die Häuser und Steinwände und richtig cool im Hang so quasi hingebaut. Und es soll wahrscheinlich auch in Zukunft mehr Tourismus dort geben. Jetzt ist noch nichts dort, aber ich kann mir vorstellen, dass das so in mehreren Jahren irgendwann die Häuser selbst auch mit so Souvenirshops und vielleicht mit kleinen Restaurants oder so besiedelt sind, was dann viel mehr Leben bringt. Jetzt ist es mehr so, ja, noch im Entstehen.
Okay. Sind das diese kastenförmigen Häuser oder wie soll man das sagen?
Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Genau, und auch die Gegend dort, also wir hatten dann wieder schönes Wetter zum Glück und eben die Gegend, die Berge und alles, es ist wirklich richtig schöne Gegend. Wir sind immer total begeistert, wenn wir Berge sehen, wir sind Österreicher. Aber
manchmal werden Vorteile ja bedient. Ne?
Also. Ja, kann man durchaus mal machen. das hat uns dort auch wirklich sehr gut gefallen, wenn schönes Wetter ist, wirklich sehr schöne Gegend.
Was ich jetzt hier noch, oder was mir beim Blick auf die Karte auffällt, normalerweise sind ja so Länder grün und die Berge sind dann die Gegend, wo es so ein bisschen schroffer wird. Und hier ist irgendwie alles schroff, aber in den Bergen ist grün. Also vielleicht ja. Gibt es nochmal ein paar mehr Emotionen, wenn man doch mal wieder andere Farben aussieht, oder? Also so mit Bäumen und sowas. Und wenn es in der Zeit viel geregnet hat, dürfte es ja wahrscheinlich relativ schön gewesen sein.
Ja, ich meine, jetzt nicht so grün wie bei uns, wenn es regnet, aber für die Verhältnisse schon eigentlich ganz, ganz nett. Also
Es gab Pflanzen.
Ja, Kontrast zum Rest des Landes auf jeden Fall, ja.
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 Im Endeffekt fast sogar eine eigene Klimazone in gewisser Weise. Also es ist dort trotzdem das ganze Jahr zumindest 10 bis 20 Grad kälter als auf Meeresniveau. Und viele von den Saudis fahren im Sommer dort dann quasi so zur Abkühlung hinauf, weil es eben angenehme, ich glaube, sie haben gesagt 20 bis 25 Grad im Sommer hat dort, weil es eben auf 2000 Meter in etwa liegt. Also Al-Baha ist, glaube ich, auf knapp 2000 sogar. Und im Vergleich zum Rest des Landes, wenn es halt quasi 30 Grad weniger hat, ist das schon Vorteil.
Ja, leuchtet ein. Ich glaube, Andreas wäre nur dort und kommt nicht mehr runter.
Eine Coolcation, wie wir ja in vor ein paar Folgen hier gehört haben, wie das heißt. Eine Coolcation, wenn man in Berge geht, weil es dort ein bisschen kühler ist.
Bei uns waren es halt zwischen 5 Grad in der Nacht und tagsüber halt, ja, je nachdem, wo es halt war, so auch um die 20, vielleicht 15 bis 20.
Das ist schon eher kühl im Schatten, ja.
Aber wenn man überlegt, dass er ansonsten vielleicht in Österreich gewesen wäre, war es dann wieder schön angenehm warm.
Ja,
das stimmt.
Okay, genau. Also Pläne durchkreuzt, aber ihr habt die Zeit trotzdem irgendwie schön gefüllt.
Genau, also wir haben dort eigentlich, im Endeffekt muss man jetzt fast sagen, recht viel mehr haben wir nicht gemacht. Wir haben dann ein paar Mal überlegt, ob wir noch eben anders runterfahren sollen und die Grenze zum Jemen etwas genauer anschauen sollen. Gäbe es sicher einige Sachen, was wir gesehen haben, ein paar so Canyons oder ein paar Ausblicke oder auch, da gibt es so eine Insel, die noch schön gewesen wäre, aber soll eigentlich, also Sicherheitsstufe ist auch da nicht ganz gleich, auch wenn jeder gesagt hat, es soll nichts passieren oder eigentlich ist Waffenstillstand oder so, haben wir dann gesagt, okay, das kommt auch noch dazu, wir fahren dann nicht mehr runter, wir fahren dann langsam eigentlich wieder Richtung Jeddah zurück und sind das eigentlich gefahren. Wir sind dann am Tag darauf dieselbe Straße eigentlich zurückgefahren, weil wir gesagt haben, okay, wir haben eh nichts gesehen. Might as well do it again. Ja, ja. Machen wir nochmal. Ja, und wir haben eigentlich einiges verpasst, kann man fast sagen. Richtig schöne Berglandschaft mit Ausblicken und nette Dörfer und dergleichen. Also ja, hätte sich schon ausgezahlt, aber das Nebeldings war im Nachhinein trotzdem auch cool, so den Kontrast zu sehen, wie es sein kann und wie es dann doch auch wieder mal ist.
Und wie es wahrscheinlich die wenigsten Leute dort erleben, aber ihr habt es so gesehen, ja.
Genau.
Ja.
Ja, und dann waren wir auch noch in der Stadt Taif noch 2 Tage, also war dann auch schon gegen Ende, wo wir dann mehr gearbeitet haben. Also was uns dort in der Gegend oder mich zumindest sehr überrascht hat, weil ich es nicht wusste, dort gibt es eine Pavianplage, also diese riesengroßen Affen, irgendwie 70 Zentimeter große Dinger.
Dumme Abschnitte mit sich aus der Folge.
Ja, sitzen am Straßenrand rum, eben essen den Müll, klauen den Menschen das Essen. Ja, und ist wirklich ein bisschen eine Plage dort. Die werden sie nicht wirklich los. Und wir haben die aus dem Auto raus sozusagen bewundert. Also wirklich riesige Teile mit solchen Haaren und ja.
Solchen Zähnen?
Solchen Zähnen auch. Also wirklich krass, mit denen habe ich persönlich nicht wirklich gerechnet. Ich war eher so auf Kamele eingestellt und dann waren da überall diese riesengroßen Affen.
Dann waren da noch Haie und Eisbären.
Ja, okay, also
den hätte ich auch definitiv nicht erwartet. Ja, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Affen, deswegen bin ich kurz rumgerutscht. Aber
Affen haben ein gespaltenes Verhältnis zu dir.
Das könnte man auch sagen, ja. Ich hatte nicht.
Hattest du ein Erlebnis?
Ja, ich bin ausgeraubt worden, aber ich wurde immer wieder gerettet von netten Einheimischen, aber in China und in Thailand.
Und auf Kuba, ja. wie man in unserer Hörspielfolge also hören kann.
Das ist unser Weihnachts-Inside-Joke, die Weihnachtsfolge mit den Affen in Kuba. Dort gibt es keine Affen, aber wir haben so getan, als ob uns die Affen bis dahin verfolgt haben, um ich auch dort zu überfallen.
Genau.
Aber die Geschichte war einfach ganz anders. Naja, okay. Also ihr habt Affen gesehen, aber ihr seid ihnen nicht zu nahe gekommen?
Ich habe auch Angst. Also sehr großen Respekt vor Affen und eben, die waren so riesig. Nee, keine Chance.
Okay. Mantelpaviane sind das übrigens. Mantelpaviane heißen die.
Mantelpaviane, ja.
Und die leben da wild oder sind die da auch irgendwann mal ausgesetzt worden und ihnen geht's gut?
Ich glaube, Andreas hat den Artikel oder so offen. Was ich gelesen habe, ist, dass die von Afrika quasi irgendwann rübergekommen sind und hier keine natürlichen Feinde haben und sich dementsprechend halt extrem gut vermehren können. Wir waren zwar irgendwie ein bisschen überrascht, weil die Mülltonnen trotzdem nicht so viel hergeben. Man sieht immer wieder die Affen, wie sie einfach nur Plastik fressen, was dann doch irgendwie arm ist, wenn man denen zusieht und die eigentlich dann quasi ja, nichts Gescheites zu essen bekommen. Und einen Viewpoint wollten wir quasi besichtigen, wo wir dann die Affenherde gesehen haben. Wir haben uns nicht mal getraut auszusteigen, weil mit Essen aussteigen wahrscheinlich keine gute Idee gewesen wäre.
Oh, das Urteil, ja.
Und wir haben den Müll einfach, also wir haben ihn aus dem Fenster in die Mülltonne geworfen und der Müllsack hat nicht mal den Boden berührt, da hat schon ein Affe den Sack genommen und 5 andere sind nachgelaufen. Also wir haben gewusst, okay, gut, dass wir im Auto geblieben sind. Also die dürften sich schon streiten drum und wahrscheinlich auch nicht so gut zu essen bekommen, dass jetzt da die Überpopulation wäre.
Ja, aber was du gesagt hast, ist tatsächlich wahr. Also die kamen ursprünglich aus Afrika, also in dem Fall aus Ägypten, sind dann irgendwie nach Saudi-Arabien gekommen und da dort die natürlichen Feinde, also Leoparden, Löwen und Hyänen, entsprechend halt nicht mehr gibt, haben die dort keine Feinde mehr. Das heißt, das, was sie halt dort bedroht, ist Urbanisierung letztendlich und dass deren Essensmöglichkeiten entsprechend karg aussehen. Und das ist ja natürlich dann auch ein Grund, warum sie entsprechend sich dann an Müll halt ausleben und dort eben nach Essbarem suchen. Das machen die nicht, weil es so geil ist, sondern die machen die halt, weil nichts anderes da ist und weil der Mensch dafür gesorgt hat, dass die natürlichen Feinde dort nicht mehr existieren.
Ja, okay. Klingt logisch.
Ja.
Anscheinend sollen es im Süden noch mehr sein. Da gibt es Fotos, wo die dann am Auto sitzen. Das haben wir leider nicht erlebt. Also für jeden, der jetzt zuhört, der in den Süden möchte, Richtung Abba, seid gefasst, kann sein, dass die Affen euch aufs Auto springen.
Gut, dass ihr nicht da wart, ja.
Genau.
Okay, und ihr habt dann vor Ort aber gearbeitet, meintet ihr? Also da war quasi jetzt schon klar, Saudi-Arabien, das Kapitel ist jetzt mehr oder weniger fertig und ihr macht euch bereit für den nächsten Stop.
Ich würde fast sagen, das Abschlusserlebnis definiert das Ganze noch einmal, damit, dass wir zum Anfang zurückkommen. Und zwar, wir wollten noch eine Sache anschauen, und zwar den Waba-Krater heißt der. Also so ein Krater, der quasi irgendwo mitten in der Wüste zu finden ist. Der ist ja Richtung, ich würde sagen, so von Taif Richtung Norden, Nordosten etwas, so halber Weg Richtung Riad. Und wir haben gesagt, ey, irgendwie interessiert uns der, wir nehmen uns so einen Tag Zeit und machen das. Und sind dann schon eine Stunde in die Richtung gefahren und dann haben wir realisiert, Top-Planung übrigens, dass wir niemals vor Sonnenuntergang in Jeddah sein können. Das wird sich nie ausgehen, weil einfach die Distanzen so groß sind. Und das fasst irgendwie zusammen. Wir hätten einige Sachen noch gehabt, die wir gerne gemacht hätten, aber es wäre einfach immer eine Tagesfahrt in jede Richtung mindestens gewesen und das wäre sich dann nicht ausgegangen. Drum,
ja. Also nachts in der Wüste feststecken wäre, glaube ich, ja nicht so cool gewesen, das sehe ich ein. Ja. Wie war das denn mit Internetempfang? Wart ihr da immer versorgt, wenn ihr da so querfeld eingefahren seid?
War relativ gut. Also wir haben an dieser Stelle eine eSIM verwendet. Wir haben, glaube ich, das erste oder zweite Mal eine eSIM verwendet mit unlimitierten Daten und sind nicht enttäuscht worden. Wir haben eigentlich überall guten Empfang gehabt, bis auf ja, ganz wenige Ausnahmen, aber ja, es passt eigentlich ganz gut. Also
man, okay, also hättet ihr zwar um Hilfe rufen können, aber hättet wahrscheinlich dann trotzdem bis zum nächsten Morgen im Dunkeln gesessen. Ja.
Da noch eine spannende Anekdote. Bei der Fahrt Richtung Süden haben wir mal kurz pausiert, haben, glaube ich, Mittag gegessen und irgendwie waren wir länger an einem Ort mit dem Auto. Und ich würde sagen, nach 20 Minuten oder so ist jemand vorbeigefahren und direkt neben uns stehen geblieben und hat uns gefragt, ob eh alles passt, ob wir eine Panne haben. Und dann haben wir gesagt, nein, nur Pause, gell? Wir machen da nur Mittagspause. Und dann hat er gesagt, ja, okay, hat umgedreht und ist wieder zurückgefahren. Also der dürfte wirklich uns gesehen haben, uns zugesehen haben und dann entschieden haben, hey, die müssen ein Problem haben, da schauen wir mal, ob eh alles passt. Eigentlich richtig, richtig nett. Pannendienst quasi schon vor Ort.
Ja, cool, definitiv. Hoffentlich nicht, euch hinterhergefahren und beobachtet, aber wirklich zufällig vorbeigekommen. Das ist doch der zweite Gedanke. Aber nee, wahrscheinlich als Tourist, hattet ihr generell das Gefühl ansonsten, dass man irgendwie registriert, wo ihr seid, auch so mit Anmelden bei Behörden oder so?
Behörden vielleicht nicht direkt, aber so das Konzept gläserner Mensch war eigentlich immer präsent. Beispielsweise bei der Altstadt ganz am Anfang von Riad war ja eigentlich kein Eintritt, aber man durfte nur rein, wenn man sich quasi formell mit Daten, also mit allen persönlichen Daten angemeldet hat. Mhm. Das Prinzip trifft irgendwie sehr oft zu, dass man immer irgendwie angibt, wer man ist und wo man ist. Also in Saudi-Arabien sich frei bewegen, ohne dass man, also dass die Behörden es mitbekommen, ist quasi unmöglich.
Auch aufgrund von Überwachung, also findet man auch viele Kameras und sowas, weil das war ja zum Beispiel in Singapur, ist es ja überall.
Ja, schon auch. Also immer in den zentraleren Orten auf jeden Fall.
Okay. Aber generell im Urlaub unsicher gefühlt, gab es mal brenzliche Momente oder irgendwas, was euch unangenehm war?
An dieser Stelle die arabischen Länder eigentlich unisono, mit Ausnahme Kuwait vielleicht, aber es ist nicht Thema in dieser Folge, finden wir, waren es die sichersten Länder, die wir je bereist haben eigentlich. Mhm. Also du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du irgendwie unsicher sein musst. Also normalerweise tue ich auch mein Handy immer in eine Tasche, die verschlossen ist, zumindest mit einem Reißverschluss. Und selbst da habe ich dann irgendwann gesagt, hey, es passiert dir nichts, weil einfach die Strafen, muss man halt auch sagen, die Strafen sind dann dementsprechend das würde wahrscheinlich keiner wagen, dass er jetzt das riskiert.
Okay.
Ja, oder auch, was sehr spannend war, also generell eigentlich in allen arabischen Ländern, dass so Haustüren nicht zugesperrt werden oder Autos nicht zugesperrt werden, weil nichts passiert. Also auch ziemlich konträr zu dem, was wir eben hier zu Hause haben, wo man immer jeder auf seine Sachen achten muss und so. Und dort kannst du auch mal so deine Tasche mit den Wertsachen einfach mal liegen lassen und weggehen und es wird nichts passieren. Also vielleicht bringt es dir jemand nach oder so, weil du es vergessen hast, aber sonst. Also auch eigentlich zum Reisen ein extrem angenehmes Gefühl. So sicher haben wir uns wahrscheinlich sonst nirgends gefühlt, vermutlich. Also generell jetzt in allen arabischen Ländern. Es war schon auch sehr besonders, das so viele Wochen auch erleben zu dürfen.
Ja, schön, dass ihr da auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht habt. Ich wurde zwar in Ägypten mal beklaut am Flughafen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das jemand war, der mit mir ins Flugzeug gestiegen ist. Und das ist dann die Stichprobe.
Aber das ist nicht aber, hier vor kurzem passiert, schon ein bisschen länger her, ne?
Nee, genau, schon 10 Jahre her oder so. Aber genau, da stand ich einfach mit offenem Rucksack am Flughafen und ich glaube, da hat sich doch jemand gedacht, okay, er macht es mir zu leicht. Aber finde ich cool, dass ihr da gute Erfahrungen gemacht habt und ja, ich meine, Tür offen stehen lassen kommt ja echt bei uns gar nicht in Frage. Also.
Ironischerweise war ja der letzte Terroranschlag in Saudi-Arabien von einem Österreicher.
Ach, eigentlich interessant, eigentlich hatten die ganze Zeit Angst vor euch. Die haben immer so die Straßenseite gewechselt, aber jetzt gesagt, Moment mal, der Akzent, der kommt mir komisch vor, ne?
So. Ja, jetzt wo du es sagst, gell, irgendwie die Leute.
Die haben euch dann die ganze Zeit kritisch beäugt. Ja.
Ja, und das eine Mal, wo wir in der Metro ganz alleine waren. Naja,
Prima. Ja, gut. Was haben wir noch zu erzählen? Oder sind wir damit dann durch quasi für Saudi-Arabien?
Wir könnten noch die positiven und negativen Punkte aufzählen. Sure. Also habe ich empfunden, Laura, du steigst einfach ein, wenn da nur was einfällt. Mhm. Also positiv, ich glaube, das ist jetzt eh schon rausgekommen, die Menschen, also in jeglichen Situationen, ob es jetzt Couchsurfing war oder ob es jetzt die Busfahrt mit den Frauen war, wo wir Essen geschenkt bekommen haben, der Pannencheck, von dem ich gesprochen habe, also die Menschen durchgehend einfach extrem freundlich, extrem hilfsbereit und einfach sehr cool zu interagieren und Kultur kennenzulernen. Ja, landschaftlich würde ich sagen, gibt es sicher coolere Länder, aber der Kontrast zwischen Berge und Wüste war auf jeden Fall krass, meiner Meinung nach. Mhm. Und für mich das Essen, also ich habe noch nie so gutes Hühnchen gehabt. Also Grillhuhn dort, Wahnsinn. Und die anderen Gerichte, sei es der Bohneneintopf aus dem jemenitischen, das Shakshuka, wobei, gut, Shakshuka jetzt nicht Saudi-Arabien ist, aber...
Wollte ich gerade schon irgendwie intervenieren, aber gut, hast ja noch die Kurve gekriegt.
War auf jeden Fall auch gut dort. Was spannend ist, die jemenitische Küche hat sehr hohen Einfluss auf Saudi-Arabien und dementsprechend gibt es viele Gerichte, die interessant waren. Einmal haben wir ein Dessert gehabt, das war Joghurt, Datteln und Käse. Mhm. Würde man überlegen, Käse als Süßspeise in der Form, nee, aber hat sehr gut geschmeckt. Also ja, wer mal jemenitisches Restaurant findet, gerne probieren. Mhm. Und Stichwort Datteln, naja, ganz klar, wir sind im arabischen Raum. Datteln sind natürlich die Frucht, die ja, dort natürlich ist. Die besten Datteln überhaupt, also mit Abstand, das, was wir bekommen, ist nicht vergleichbar. Unbedingt satt essen, sind aber dort auch extrem teuer. Mhm. Also teurer als bei uns fast.
Spannend.
Oh, wow. Okay.
But why?
Das ist die gute Frage. Manche Sorten relativ...
Ja, manche Sorten sind extrem teuer. Gibt sicher auch so irgendwelche 0815 Sorten, die wahrscheinlich fast nichts kosten, aber Okay. Gibt auch welche, wo du fürs Kilo über 100 Euro oder so zahlst. Mhm.
Sind dann leider die besten natürlich.
Komisch.
Ja. Ja, ansonsten...
Ja, einfach grundsätzlich, wie du gesagt hast, so die Menschen und für uns, da wir eben auch so ein bisschen eine Voreinstellung gegenüber Saudi-Arabien hat, die man einfach natürlicherweise hat, wahrscheinlich, wenn man aus Europa kommt, weil man eben so die Dinge hört und Menschenrechte und Hinrichtungen und so weiter. Und man sich einfach so ein richtig konservatives Land vorstellt mit lauter strengen Menschen irgendwie. Und dass wir einfach so freundlich empfangen wurden und eben diese Gastfreundlichkeit in dem Ausmaß erlebt haben, aber auch gesehen haben, dass die Menschen untereinander einfach so brüderlich irgendwie umgehen und so, ja, einfach nicht dieses Misstrauen und dieser Egoismus, den man so bei uns in Westeuropa ziemlich oft leider erlebt, dass man das dort einfach nicht so hat, war eigentlich für uns oder für mich persönlich jetzt, aber Axel nickt schon die ganze Zeit, eines der schönsten Sachen eigentlich. Und wir haben dann auch am Schluss gesagt und erzählen wir auch jedem, sicher rennt in dem Land jetzt nicht alles gut, absolut, aber bei uns auch nicht. Und irgendwie, wir könnten trotzdem von den Menschen dort was lernen und alleine so der Umgang miteinander wäre was, wo wir dann gesagt haben, da könnte man sich jetzt so für zu Hause auch was abschneiden davon, dass man eben anderen Menschen gegenüber einfach freundlicher, ganz einfach gesagt, auch auftritt. Und das haben wir dort echt extrem erlebt und sollte auch öfter irgendwie erzählt werden, finden wir, weil es eben immer nur diese schlechten Geschichten gibt über das Land.
Also meine Thermoskanne für die S-Bahn-Fahrt morgen steht schon bereit. Ich werde nicht versuchen. Nee, aber finde ich schön. Also ist definitiv so, irgendwie mit offenen Augen durch die Welt gehen und das Beste überall mitnehmen, finde ich, ist definitiv irgendwie ein super Lebensmotto.
Ja.
Prima. Klingt auch insgesamt nach lauter positiven Erfahrungen, die ihr dort gesammelt habt. Wenn auch ihr da draußen lauter positive Erfahrungen auf einer anderen Reise gesammelt habt oder aber auch mal sagt, die Reise, die war nichts, aber trotzdem möchte ich davon erzählen, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns am besten eine Nachricht an labroad-pod per Instagram oder per E-Mail an kontakt@labroad.de und dann kommt ihr mit bei uns auf die Liste und dann nehmen wir auch mit euch gemeinsam auf. Und das macht dann immer großen Spaß, nicht wahr?
Ja,
das war so viel, dass ihr vielleicht schon zum zweiten Mal mit dabei gewesen seid. Also es gibt WiederholungstäterInnen, wie wir auch schon mehrfach hier bei uns im Podcast hatten. Aber natürlich nehmen wir auch gerne auch immer wieder neue Leute mit dazu. So dann, Laura, Axel, vielen Dank, dass ihr wieder mal mit dabei gewesen seid und über eure schöne Reise berichtet habt. Dom, vielen Dank, dass du auch wieder mal mit dabei gewesen bist.
Ja, ich freue mich total und ich hoffe, dass ich es irgendwann auch mal hinkriege, ohne technische Probleme, von Anfang bis Ende. Vielleicht nächstes Mal.
Toi, toi, toi. Gute Dinge. Alles klar, dann hören wir uns einfach in 3 Wochen wieder. Bis dahin, mach's mal gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.